Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.
Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und unter anderem Initiator der Upskill-Konferenz zur digitalen Weiterbildung, die wir gerade vorbereiten für den März. Und aktuell gibt es ja schon jede Woche einen spannenden Austausch, eine Expertenrunde zu einem ausgewählten Thema. Das Ganze findet ihr unter Upskill Brain Lunch. Ja, heute freue ich mich, zu Gast zu haben Karl-Heinz Pape, den Gründer, den bekannten Gründer der Corporate Learning Community. Die Corporate Learning Community besteht ja schon seit vielen Jahren, ist eine ganz treibende Kraft in Deutschland im Kontext der Weiterbildung. Und mit Karl-Heinz habe ich mich heute über unser Thema unterhalten, die digitale Transformation in der Weiterbildung, seine Eindrücke, seine Auswertungen auch aus den Erfahrungen der letzten Monate und vor allem auch ein Blick in die Zukunft auf das, was im Jahr 2021 im Bereich der betrieblichen Weiterbildung auf uns zukommen sollte. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Karl-Heinz Pape. Guten Morgen, Karl-Heinz. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich meine, dass du in Erlangen sitzt. Ist das richtig?
Ja, guten Morgen, Andreas. Ich sitze in Erlangen, genau, und die Corporate Learning Community ist ja überregional, insofern ist es eigentlich egal, wo man sitzt.
Das stimmt, und wir sind ja jetzt alle nicht nur überregional, sondern auch virtuell. Natürlich nehmen wir dieses Podcast auch virtuell auf, aber unser ganzes Leben hat sich ja nun leider digitalisiert. Ich weiß nicht, ob du diesen Cartoon kennst. Wer hat die digitale Transformation in dem Unternehmen vorangebracht? War es der CEO, war es der CDO oder war es der Virus? Und das ist ja genau die Situation, in der wir stecken und mit der wir heute auch so ein bisschen sprechen wollen, aber vor dem Kontext natürlich, was ihr mit der Corporate Learning Community macht. Viele kennen dich, viele kennen die CLC, aber vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal ganz kurz vor. Wer ist da involviert? Was sind die Themen?
Ja, die Corporate Learning Community ist jetzt schon richtig gut etabliert. Ich glaube, wir haben so die ersten Vorläufer gehabt, so etwa 2007. Da gab es eine Community bei Hessen Metall von Leuten, die in Unternehmen für Weiterbildung zuständig sind. Und daraus hat sich dann die große Community entwickelt, die heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist. Und wir haben so das Ziel in der Corporate Learning Community, Lernen in Organisationen grundsätzlich zu verändern. Grundsätzlich zu verändern heißt, viel mehr selbstgesteuertes Lernen anzuregen und den Rahmen dafür zu geben, als fremdgesteuertes Lernen. Und ich betone die beiden Dinge deshalb so, weil ich glaube, dass wir bisher in der Pädagogik und auch in allem, was wir so in betrieblicher Weiterbildung machen, immer so die Vorstellung haben, wir müssten Lernprozesse gestalten. Und ich habe so diesen Eindruck, das ist ein bisschen vermessen, denn Lernen ist eigentlich ein Verschalten von Nervenzellen im Gehirn. Und das von außen zu sagen, welche Nervenzellen sich da verschalten sollen, ist irgendwie nicht angemessen. Ich bin davon überzeugt, dass Lernen ein absolut selbstgesteuerter Vorgang ist. Und darauf sind wir noch nicht so richtig eingestellt. Da müssen wir mit anderen Rahmenbedingungen rangehen, damit sowas möglich wird. Da müssen wir anregen, aber nicht so an die Hand nehmen und sagen, du musst jetzt erstens, zweitens, drittens. Also das ist so die Grundidee der Corporate Learning Community. Und damit das funktioniert, kann man zwar viel drüber reden, was aber genügend in vielen Kongressen und so gemacht wird. Die Corporate Learning Community hat sich eigentlich vorgenommen, all diejenigen, die selber Lernen in Organisationen gestalten, in Lernsituationen zu bringen, wo sie am Ende sagen, oh, das war ja hier ganz anders, das hat ja funktioniert. Und erst wenn man diese persönliche Erfahrung gemacht hat, dann wird man mutig werden, das auch ins eigene Unternehmen zu tragen. Und deshalb veranstalten wir ganz viele ungewöhnliche Lernevents.
Und nochmal kurz zu euren Mitgliedern, zu den Akteuren dort. Wie kann man sich das vorstellen? Von welcher Größenordnung sind die dort involvierten Unternehmen?
Also alle Größenordnungen sind dabei, alle großen, können wir sagen, sind dabei, aber auch viele kleine, und genau die Mischung macht's auch. Denn dadurch, dass die Rahmenbedingungen in den Unternehmen sehr unterschiedlich sind, gibt es auch unterschiedliche Lösungen. Und wenn wir uns über diese Lösungen austauschen, dann gibt es ganz viel Aha-Momente, wo man sagt, ach, könnten wir doch eigentlich auch machen. Und das ist auch eines der Kerne bei uns, dass wir so sagen, wir lernen viel mehr von Kollegen, die was machen und darüber berichten, als von irgendwelchen Trainern oder Leuten, die sich das theoretisch erschlossen haben. Und dieses Lernen voneinander und miteinander, also miteinander heißt auch, man entwickelt gemeinsam neue Ideen und jeder kann es dann einzeln weitertragen. Das ist eigentlich so der Kern unseres Arbeitens.
Ja, Lernen hat ja auch immer was, du hast ja schon gesagt, mit Rahmenbedingungen zu tun. Und was mich natürlich jetzt besonders interessiert, weil wir uns ja hier in unserem Podcast mit der digitalen Transformation der betrieblichen Weiterbildung beschäftigen wollen, interessieren mich natürlich jetzt vor allem die Rahmenbedingungen, die jetzt diese Transformation voranstoßen. Wir haben ja schon im Vorfeld geschmunzelt über diesen bekannten Cartoon, nicht? Wer hat in Ihrem Unternehmen die digitalen Transformationen eigentlich vorangetrieben? War es der CEO, war es der CDO oder war es der Virus? Und das ist ja die Situation, vor der wir jetzt stehen. Und mal in der kurzen Rückbetrachtung. Viele sagen ja, dass Covid-19 das digitale Lernen in Deutschland so stark vorangebracht hat. Wie ist da deine oder eure Wahrnehmung in der Community? Wie kannst du erstmal eine Momentaufnahme machen? Wie habt ihr das in dieser Community diskutiert und auch selbst erlebt?
Ja, also vielleicht zunächst mal, man muss so feststellen, dass für die meisten Weiterbildner diese Pandemie zunächst mal einen Schreck ausgelöst hat, denn immer noch ist ganz viel dieses Präsenztraining in den Köpfen als die Nummer eins, und das ist auch immer noch überwiegend so praktiziert bisher. Nun ging das plötzlich nicht mehr und jetzt haben alle irgendwie erstmal versucht, jetzt müssen wir erstmal für eine kurze Zeit es irgendwie ersetzen. Zunächst mal mit der Idee, naja, online ist der schlechte Ersatz von Präsenz. Und nachdem dann die ersten Online-Trainings stattgefunden haben und man ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, hat man festgestellt, da geht ja online einiges mehr, als wir in der Präsenz können. Also Präsenz hat ihre Vorteile, aber online hat auch Vorteile. Und ich habe so den Eindruck, jetzt so ein halbes Jahr später, ist bei vielen so die Erkenntnis da, da müssen wir mal genauer hingucken. Mein Vorurteil, dass online der schlechte Ersatz ist, war wirklich nur ein Vorurteil. Und insofern hat die Pandemie tatsächlich eine Menge bewirkt, weil jetzt alle sich damit mal wirklich beschäftigen mussten, was heißt es eigentlich, online zu trainieren. Und wenn wir gleich bei diesen Vorteilen sind, vielleicht ein Wort dazu. Wir haben ja bisher eigentlich, wenn man Präsenz so anschaut, immer so die Verpflichtung, wenn die Leute schon anreisen, dann muss der Tag oder die 2 oder 3 Tage auch wirklich ordentlich gefüllt sein. Und in diesem Zeitraum müssen mehrere Dinge passieren. Einmal geht es natürlich um den fachlichen Inhalt, aber die Teilnehmer sagen immer, das Gespräch mit den Kollegen war ganz wichtig. Also auch dieses Netzwerken ist dann praktisch auf die 2 Tage zu konzentrieren. Und deshalb haben wir so die Verpflichtung, in den 2 Tagen möglichst viel passieren zu lassen, und danach ist wieder vorbei. Also damit ist so die Idee verbunden, Lernen ist ein Event. Und wir wissen aber alle, Lernen ist kein Event, sondern Lernen ist eigentlich ein Prozess, der keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende hat, denn es geht immer irgendwie weiter. So, und online haben wir jetzt die schöne Möglichkeit, dass wir das trennen können. Wir müssen jetzt nicht mehr alles zu der gleichen Zeit machen. Wir können jetzt das Synchrone und das Asynchrone miteinander verbinden, was in der Präsenz nie geht. Das ist immer nur synchron, ne? So, und das sind jetzt so die wirklichen Ansätze für eine digitale Transformation auch in der Weiterbildung, indem man jetzt sagt, okay, okay, wir könnten ja alles, was Wissensvermittlung ist, irgendwie so ins Netz stellen, dass die Leute sich das vorher angucken können und wir können die Synchronphasen darauf begrenzen, dass wir wirklich im Gespräch miteinander Dinge austauschen. Und dann können wir aber auch dieses Austauschen nicht nur synchron machen, sondern das geht auch asynchron. Und das hat asynchron ja sogar noch ein paar Vorteile. Im Gespräch kann ich nicht lange nachdenken. Da muss ich sofort eine Antwort geben. Aber wenn ich das in einem Forum mache, kann ich mal eine Stunde drüber nachdenken und dann meine Antwort formulieren. Und ich behaupte mal, dann ist die Qualität der Antwort auch höher. Das heißt, ich habe mich vielleicht auch länger damit beschäftigt und länger mit beschäftigen heißt wieder länger lernen dabei. Das nur mal so als kleinen Einblick in die Vorteile von online.
Wir haben ja in diesem Prozess drei, vielleicht sogar vier beteiligte Akteure. Der eine, den hast du schon erwähnt, das ist der, wir nennen ihn mal Bildungsanbieter oder Trainer oder Coach. Das zweite ist die Organisation, die diese Rahmenbedingungen für die Fortbildung im Betrieb stellt. Das dritte ist der Lernende selbst und das vierte in Klammern ist, wenn man jetzt die Organisation nochmal aufspaltet, ist es natürlich einmal die Mitarbeiterschaft selbst, wo vielleicht eine Austausch, eine Lernkultur entsteht. Und das zweite ist der Arbeitgeber in seiner Organisation, der hier die Rahmenbedingungen ja schaffen muss, Freiräume geben muss. So, vielleicht gehen wir diese drei bis vier mal kurz durch und betrachten mal, wie der digitale Reifegrad eigentlich aussieht. Fangen wir mal mit dem Bildungsanbieter an. Das war ja derjenige oder diejenige, die zunächst mal am stärksten betroffen war. Du hast es ja schon gesagt, in der Praxis sind ja wirklich Aufträge weggebrochen. Es war ja Panik. Gleichzeitig, das maße ich mir mal an, so als Branchenfremder, der jetzt aus der digitalen Kommunikation, Transformationsdienstleistung kommt, ist ja eigentlich der Wissensstand und auch die digitalen Skills in dieser Berufsgruppe war, ich sage es mal vorsichtig, doch, da ist noch viel Luft nach oben. Wie ist da deine Beobachtung? Wie schnell haben sich jetzt diese Berufsgruppen digitalisieren können, diese Skills zugeeignet? Und würdest du sagen, dass auch jetzt diese anfängliche, wir wollen das eigentlich nicht, schon aufgelöst hat mit einem Blick in 2021, ja, wir wollen das jetzt, weil das ist unsere neue Chance?
Ja, also ich stimme dir zu, ohne jetzt unsere Branche, also die der Learning Professionals irgendwie schlecht zu machen, aber ich habe so den Eindruck, da hängen doch noch viele am herkömmlichen Lehren. Und herkömmliches Lehren ist halt das Face-to-Face-Lehren und nicht über irgendwelche digitalen Kanäle. Und ich mache es auch so ein bisschen daran fest, ich habe so den Eindruck, dass all diejenigen, die in der Bildung unterwegs sind, weniger in sozialen Medien unterwegs sind als der Rest der Gesellschaft. So, und das macht mich sehr nachdenklich, weil ich glaube, die ganzen sozialen Medien haben ganz viel mit Lernen zu tun. Also ich kann mir das auch nicht theoretisch erschließen, um Urteil darüber zu haben, sondern ich muss selber merken, was es mit mir macht, um dann anderen eine Empfehlung zu geben. Guck mal, und das hilft dir, dich persönlich weiterzuentwickeln. Hier gibt's Communities, der Austausch in der Community entwickelt dich und so weiter. Das kann ich alles nur machen, wenn ich selber Netzwerker bin. Und dieses Netzwerkersein fehlt mir bei ganz vielen Bildungsleuten, auch in der Weiterbildungsbranche. So, insofern war das jetzt, glaube ich, ein guter Anstoß, sich mal zu überlegen, oh, was kann ich da eigentlich machen? Einerseits für mich selber, denn alle mussten jetzt irgendwie sehen, wie komme ich denn jetzt über die Runden und ohne die digitalen Instrumente geht's wohl nicht mehr. Und andererseits merken die Profis jetzt, da geht ja noch viel mehr, als ich mir bisher vorgestellt habe. Also es ist ein Anstoß gewesen. Der kommt noch nicht bei allen an, das ist richtig. Es gibt immer noch etliche, die sagen, oh, hoffentlich, das ist alles bald vorbei und ich kann wieder vor den Leuten stehen und muss nicht mehr vor dem Bildschirm arbeiten. Ich glaube, aber alle müssen sich darauf einstellen, denn schauen wir uns das in der Weiterbildung mal an. Ich glaube, ganz viele Arbeitgeber haben jetzt auch festgestellt, es geht ja auch ohne Reisen. Also sie werden in Zukunft, gerade weil auch wirtschaftlich ein paar Probleme in allen möglichen Unternehmen jetzt entstehen. Sie haben ja jetzt Kosten gehabt und wenig Umsätze und dementsprechend wird man auch sparsam sein bei allen Reisebudgets. Man wird sparsam sein bei allem, was irgendwie Geld kostet, ne? Und dementsprechend wird man sagen, nee, die Reise genehmigen wir nicht. So, und damit werden die Teilnehmerzahlen in den Präsenzkursen drastisch kleiner. Das heißt, man muss sich was einfallen lassen. Wenn man die Leute erreichen will, wird man es digital machen müssen. Also von daher glaube ich, ist es eine ganz heilsame Entwicklung, die im Moment passiert, damit sich alle darauf einstellen müssen. Und ja, es wird einige geben, die damit nicht so richtig klarkommen. Aber das ist bei jeder Transformation so, die müssen sich dann dummerweise was anderes suchen.
Und damit sind wir ja eigentlich auch schon bei dem Innenleben der Organisation. Und jetzt, wenn ich mal einen kleinen Exkurs machen darf, jetzt für alle, die jetzt nicht so aus der Bildung oder die aus der Bildung kommen, sich wenig sonst mit digitaler Kommunikation beschäftigt haben, was wir in den letzten 10 Jahren auf Unternehmensseite, also Marketing und Unternehmenskommunikation erlebt haben, ist ja genau eine solche Transformation gewesen. Das heißt, ich mache seit 10 Jahren etwa Beratung und gestern hat mich meine Schwester nochmal gefragt, was macht ihr da eigentlich? Bringt ihr Unternehmen bei, wie man auf Facebook Werbung macht? Sage ich, nein. Es geht darum, dass Unternehmen in den letzten 10 Jahren lernen mussten, dass sie einen Kontakt zum Kunden haben. Und das haben sie vorher nicht gehabt. Ein Hersteller hat sein Produkt an den Handel gegeben und dann war es für ihn gut. Und dann mit einmal war diese direkte Kundenbeziehung da. Und das hat zu einer wirklichen Transformation jetzt nicht nur der Kommunikation geführt, sondern auch des Innenlebens in der Organisation. Und das ist, glaube ich, das, wo ich jetzt hier auch Hoffnung sehe, dass es einen Impact hat aufs Corporate Learning. Weil ja eben jetzt, und jetzt muss man aufpassen, dass man dieses Buzzword nicht wieder überstrapaziert, New Work, aber dass sich natürlich jetzt im Zuge von Homeoffice dass das Arbeitsumfeld so dramatisch verändert hat, dass damit ja nicht nur die Rahmenbedingungen, wie gearbeitet wird, sondern auch für das Miteinanderarbeiten ja quasi brandbeschleunigt haben. Und das macht mir eigentlich Hoffnung, dass das, was du gerade gesagt hast, dass damit auch die Voraussetzungen für Remote oder digitales Lernen in der Organisation und in der Vernetzung der Mitarbeiterschaft jetzt eigentlich der Boden bereitet ist. Und
ja. Ja, da stimme ich dir zu, aber es gibt noch einen viel wirksameren Punkt, glaube ich. Wenn wir uns, und das ist auch eine der Erfahrungen jetzt, die alle gemacht haben, die jetzt Online-Veranstaltungen gemacht haben. Wenn wir eine Präsenzveranstaltung haben, dann kann ich sicher sein, meine Teilnehmer sind den ganzen Tag bei mir und sitzen vor mir. Wenn ich eine Online-Veranstaltung mache, werden die plötzlich autonom. Also wir merken, dass die Teilnehmer sich genau die Themen rauspicken, die sie interessieren und den Rest links liegen lassen. Das heißt, wir sind im Moment in so einer Situation, wie es die Fernsehanstalten schon seit ewigen Zeiten sind. Mit einem Klick hat man weggezappt. Und genauso geht's uns hier. Und ich sehe das mal als was sehr Positives. Einige sind da sehr traurig drüber, aber ich erkenne darunter den autonomen Lerner, der sich permanent überlegt, lohnt sich das jetzt, hier zuzuhören, oder mache ich lieber was anderes, denn Aufgaben habe ich genug, meist sogar am gleichen Gerät, ne? Der sitzt am PC und könnte seine Arbeit weitermachen oder er hört jetzt zu und der überlegt permanent, ist es wirklich so wichtig, hier mitzumachen? Das bedeutet für uns einerseits, unsere Angebote müssen so attraktiv sein, dass er sagt, oh ja, das lohnt sich wirklich. Also es ist wirklich hilfreich für ihn, also nicht attraktiv im Sinne von unterhalten, sondern im Sinne von, es hilft ihm, seine Arbeit und sein Problem besser zu lösen. Und andererseits, wir müssen uns auch bemühen, mehr Werbung für unsere Themen zu machen. Das heißt, wie bei den Fernsehanstalten, da wird am Ende der Sendung schon auf die Sendung übermorgen hingewiesen, so im Sinne von mit einem interessanten Trailer und die Leute sollen Lust kriegen, übermorgen wieder einzuschalten. Das machen wir alles beim Lernen überhaupt noch nicht. Aber es wäre sehr klug, wenn wir sagen, komm, und da gibt's noch ein paar andere Themen, die könnten dich auch interessieren und schau mal, da ist der nächste und schreib's dir gleich in den Kalender oder so. Also dieses Thema Werben ist ein Thema, was wir noch nicht machen und dieses Thema attraktiv sein. Wenn man jetzt mal schaut, wie viel Präsenztrainings werden von Trainern mit immer dem gleichen Thema gemacht. Das heißt, wir können ohne jetzt irgendwelche Untersuchungen zu machen schon mal sagen, da wird ganz viel Durchschnitt produziert. Wenn wir uns aber angucken, was es da im Netz gibt, da haben einige Leute sich ganz viel Mühe gegeben und haben wirklich exzellente Aufbereitung von Themen in der Zwischenzeit ins Netz gestellt. Und dann ist doch die Frage, wenn das jetzt online läuft, die Teilnehmer, es wird sich rumsprechen, wo der bessere Content zu finden ist oder der besser aufbereitete Content. Und dementsprechend stehen wir auch in so einem Qualitätswettbewerb. Und dann erhebt sich natürlich die Frage, muss ich es immer wieder selber machen oder gucke ich nicht lieber mal, was gibt's da schon? Und stelle dann meinen Job als der Lernbegleiter völlig um und sage, ich bin nicht der Wissensvermittler, sondern ich bin der Vermittler zu Content, der interessant sein kann und möglichst sogar noch zu Content, der unterschiedlich ist. Also der eine, der will halt ein Buch lesen, der nächste, der will halt ein Video sehen, um es erklärt zu kriegen, und der dritte will sich in einer Community, die sich mit dem Thema beschäftigt, schlau machen. Ich müsste als Lernbegleiter all diese Wege kennen, um sie empfehlen zu können, damit der einzelne Lerner sich die aussuchen kann. Also will sagen, da gibt es im Moment einen ganz großen Veränderungsdrang oder nicht da, sondern eine Veränderung im Verhalten der Kunden. Und da wird auch deutlich, unsere eigentlichen Kunden sind dann nämlich nur noch die Teilnehmer, nicht mehr der Entsender. Naja, im Präsenztraining, da sagt der Chef, du gehst dahin, dann bleibt dem nichts weiter übrig, den ganzen Tag dazuzuhören. Im Online-Training kann ich mich bemühen, wie ich will. Wenn der was anderes machen will, macht der was anderes. Na, und insofern müssen wir uns mehr auf den Endkunden, auf den Teilnehmer im Seminar konzentrieren.
Das waren jetzt ja drei sehr spannende Aspekte. Ich will mal die nochmal der Reihe nach ein bisschen vertiefen. Die ersten beiden will ich sogar mal vielleicht zusammenfassen. Das eine war dein Plädoyer dafür, dass Lernen jetzt auch Marketing braucht. Mhm. Zunächst mal intern. Und das zweite verknüpfe ich mal damit, das ganze Thema Qualitätsfaktor, und ich erweitere das mal auf den Aspekt des Bewertens. Und auch wenn wir da nochmal eine Zeitreise machen, Web 2.0 hat ja sehr viel Involvierung der Nutzer gebracht. Kennen wir alle heute, es werden überall Bewertungen geschrieben und man orientiert sich an diesen Bewertungen. Ob das jetzt auf Google ist oder auf Amazon oder auf eBay, spielt gar keine Rolle. Und das ist ja auch etwas, was es bei den Lernangeboten noch zu wenig gibt. So, das heißt, dann haben wir ja hier auch wieder auch einen enormen Druck, positiven Druck auf die Bildungsanbieter, dass sie sich zum einen dieser Bewertung werden stellen müssen. Ich glaube, das ist vielen auch noch nicht so ganz bewusst, dass damit die Sichtbarkeit von Qualität aus dem Raum rausgeht. Ja, das heißt, im Moment, wenn die nicht gut performen oder wenn die Teilnehmer nicht zufrieden sind, dann bleibt das in dem Raum. Das wird aber in Zukunft sich über das Netz so schnell verbreiten wie eine schlechte Produktempfehlung bei eBay oder bei Amazon. Und das Zweite ist, finde ich auch sehr spannend, diese Beobachtung von dir. Und auch da können wir, glaube ich, sehr viel von den letzten Jahren Internetentwicklung lernen. Das ganze Thema Nutzeraktivierung. Und vielleicht sogar UX, also User Experience, das heißt der Fokus im Produkt auf ein positives Produkterlebnis und damit eine Produktaktivierung und hier eine Lernaktivierung. So, und beides sind ja jetzt Skills, die wir bei den Bildungsanbietern ja noch überhaupt nicht erwarten dürfen, ja, weil dafür fehlt ihnen ja die Ausbildung. Und wie ist denn da deine Prognose, wie schnell werden sich diese neuen Kompetenzen vermitteln lassen und auch wer kann diese Kompetenzen überhaupt vermitteln? Also train the trainer. Ich sehe da wenig auf dem Markt, die das jetzt eigentlich den Trainern beibringen könnte.
Also ich habe sogar meine Zweifel davon, ob das wirklich eine Ausbildung sein muss. Ich habe so den Eindruck,
wie ein Lernen in der Praxis.
Genau. Also wer sich viel im Netz bewegt, der wird wissen, wie es klug ist, dort Angebote zu formulieren, dort Leute mitzureißen. Also sich im Netz bewegen heißt, so eine Fähigkeit aufzubauen, ich sag mal Community Manager zu werden. Ich sehe, die künftigen Learning Professionals sind eher Community Manager als Wissensvermittler. Und diesen Switch in Richtung Community kriegt man eigentlich nur durch persönliche Praxis hin. Ich kann da zwar jetzt eine Ausbildung machen, aber das ist halt wie in der Fahrschule. Ich kann irgendwo mal was hören, aber Autofahrer werde ich erst durch Übung, wenn ich genügend gefahren bin. Nach ein paar Jahren kann ich sagen, jetzt bin ich einigermaßen sicherer Autofahrer. Und hier muss man sicherer Netzwerker sein. Und das ist am besten, man tut's. Ich glaube, die Ausbildung, ja, die kann ein Anstoß sein, aber mehr auch nicht. Der Rest ist wirklich sich selber in dem Umfeld bewegen und dann klappt es. Denn wir merken immer mehr, eigentlich geht es mehr um menschliche Kommunikation, also um wertschätzendes Miteinander umgehen, um einen ordentlichen, interessierten Dialog, ne? So im Sinne von, andere dürfen ruhig eine andere Meinung haben. Das muss nicht meine sein, aber es ist interessant zu hören, wie er das sieht. Alles so Dinge, die wir dummerweise so in unseren öffentlichen Runden und auch in der Bildung nicht praktizieren, sondern da gibt es eine Meinung des jeweiligen Professors und in der Prüfung wird abgefragt, ob man seiner Meinung ist. So ungefähr, ich übertreibe es mal ein bisschen, ne? Aber auch so in unseren Talkrunden und so, da freuen sich die Leute immer, wenn es einen Streit gibt und einer gewinnt. Nee, völlig falsch. Wir müssten einfach sagen, ach schön, so kann man es auch sehen. Aha, wunderbar. Ich muss es nicht alles übernehmen. Also diese andere Art von Kommunikation, ich glaube, die ist die Basis für künftiges Lernen.
Wobei, einen kleinen Widerspruch oder Ergänzung hätte ich dann doch. Ich glaube, du hast natürlich recht, sowas kann man, diese Skills zum Community Management, die kann man jetzt nicht in der Ausbildung vermitteln. Jedenfalls kann man das nicht mehr also sozusagen rückwirkend machen. Das werden die Neuen werden das vielleicht an den Unis irgendwann lernen. Aber ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wie viele Fortbildungsangebote es für die Marketing- und Brandmanager in den Unternehmen gegeben hat, in Richtung Social Media, das hat schon sehr viel bewirkt. Und die sehe ich jetzt noch nicht vergleichbar für diejenigen, die sich jetzt mit Bildung beschäftigen. Da ist, glaube ich, wirklich noch ein Vakuum.
Ja, auf der anderen Seite, für mich ist eigentlich die Pandemie und der durchschnittliche Mitarbeiter, der jetzt im Homeoffice arbeiten musste, das beste Beispiel dafür, dass es auch ohne geht. Also wenn man sich mal überlegt, wie viele Millionen Mitarbeiter von heute auf morgen praktisch umstellen mussten, auch die es überhaupt nicht wollten, arbeiten plötzlich von einem Tag auf den anderen im Büro, zu Hause, online und haben keinerlei andere Möglichkeiten mehr. Und sie haben es alle gepackt, ohne dass sie dafür ausgebildet wurden. Also auch das ist so eine Überlegung, wo wir uns bei L&D die Frage stellen lassen müssen. Erstens, was habt ihr eigentlich dazu beigetragen? Es wird immer wieder unvorhergesehene Dinge geben. Wie sind Mitarbeiter darauf vorbereitet? Und zweitens, brauchen wir euch überhaupt? Denn die Mitarbeiter haben diesen großen Hub, diese große Veränderung ganz alleine geschafft, ohne eure Hilfe. So, und das ist für mich so ein Zeichen dafür, wenn der Druck nur groß genug ist, dann sind die Menschen alle in der Lage, sich Dinge selber zu erarbeiten. Und zwar sehr schnell und sehr intensiv. Und sogar ein Stückchen weitergehender, als wir es in den Seminaren immer schaffen. Man muss ja immer mal klar machen, nach einem Seminar sagen wir ja eigentlich, jetzt wissen die, wie es geht. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es tun. Und diese ewige Diskussion über den mangelnden Transfer an den Arbeitsplatz ist ein typisches Zeichen dafür. Das heißt, wir hören immer viel zu früh auf. Und wenn Mitarbeiter sich selber irgendwo reinarbeiten, dann wollen sie damit etwas tun können. Also sie streben ihr Können an und sind erst dann zufrieden, wenn sie es jetzt richtig machen können und kriegen dann auch die Rückmeldung, ja, okay, prima, hat funktioniert, wir sind einigermaßen zufrieden mit dem, was du gemacht hast. Ne? So, und damit ist das ein viel intensiveres Lernen, ein selbstgesteuertes Lernen, wie man sieht, und ein Lernen mit einem ganz anderen Erfolg, als wir es bisher gemacht haben. Also all das muss uns nachdenklich machen, ob es denn sinnvoll ist, so weiterzumachen wie bisher. Denn eigentlich treffen wir den Bedarf nicht. Kein Unternehmen will wissende Mitarbeiter haben, die wollen könnende Mitarbeiter haben. Ne?
Ja, und das ist ja sehr schön. Dann sind wir jetzt nämlich genau dort, was wir vorhin als Punkt 3 und Punkt 4 noch hatten, nämlich das Unternehmen selbst. Und du hast ja hier auch schon ein Stichwort vorgegeben, dass Unternehmen ist kein Wissensvermittler mehr, sondern es wird eigentlich mehr ein Lernmanager. Ich habe das so ungefähr gerade vorhin notiert. Und jetzt mal der Blick auch in eure Praxis in der Corporate Learning Community. Wie weit haben denn jetzt die Unternehmen als die Auftraggeber von Weiterbildung, aber auch als die Enabler und ja auch als die Nutznießer von Weiterbildung, inwiefern haben die schon sozusagen diesen neuen Raum, diesen neuen Lernraum jetzt im übertragenen Sinne gestalten können? Und wie viel Zutrauen setzt das eigentlich voraus, damit man diesen Prozess jetzt auch unterstützt des selbstgesteuerten Lernens, was ja auch auf den ersten Blick zumindest weniger Kontrolle bedeutet? Das heißt, es ist ja verbunden mit der Notwendigkeit, dass der Auftraggeber, der Arbeitgeber loslässt und sagt, das wird schon funktionieren. Ich steuere das nicht mehr so stark, indem ich einfach eine Strichliste mache, wer denn überhaupt dabei gewesen ist.
Ja, ich glaube, da hilft uns natürlich im Moment die Pandemie, weil die Arbeitssituation ja auch schon so ist, ne? Also ich kann nicht mehr sehen, was wer wann macht und ich weiß auch gar nicht, wann der arbeitet. Ich kann nur noch die Ergebnisse sehen. Und das kann man gut aufs Lernen übertragen. Wir sagen sowieso, das Ziel ist, Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist Lernen. Also diese Trennung, die wir bisher machen, hier arbeitest du und dort lernst du, ist eine völlig willkürliche Trennung, die überhaupt nicht passt. Und wenn das gemeinsam gesehen wird, dann nutzen wir die gemeinsamen Instrumente, also das, was wir fürs Arbeiten brauchen, können wir auch nutzen fürs Lernen. Und die Kultur, die dahinter steckt, ist auch die gleiche. Und man sieht aber an allen Unternehmen auch schon vor der, an allen größeren auf alle Fälle, schon vor der Pandemie, dass da aus ganz anderer Richtung genau dieses für die Mitarbeiter so ein bisschen den Rahmen gesetzt wird. Also ich sag mal, ein so ein Lernthema ist schon mal, wir lernen ganz viel in Communities. Wenn Unternehmen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich vernetzen, dann ist so ein Randeffekt, ein großer Randeffekt, vielleicht der Haupteffekt sogar, dass sie voneinander lernen. Wenn ich jetzt hierarchieübergreifend mich zu Themen austauschen kann, ist ja ganz logisch, dass mein Wissen und meine Sicht auf die Dinge ganz anders wird. Und die Einführung von sozialen Intranets ist ja in allen Unternehmen in der Zwischenzeit praktisch passiert, kann man sagen. Und einige unterstützen dann noch ganz massiv, dass Mitarbeiter Communities bilden, Bosch, Conti und so. Ne? Und jeder Mitarbeiter darf eine Community bilden, ohne irgendjemanden zu fragen. Interessanterweise oftmals fragen muss man immer dann, wenn man die Community irgendwie geschlossen machen will. Dann braucht man eine Genehmigung. Wenn sie offen für jeden im Unternehmen ist, ist das überhaupt kein Problem. Also von daher, Unternehmen machen sowas. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die fangen jetzt an, Lernzeit ganz bewusst zu geben. Also Fiesmann ist für mich so ein schönes Beispiel. Die sagen, alle ihre Mitarbeiter dürfen 2 Stunden pro Woche Lernzeit nehmen. In den 2 Stunden dürfen sie machen, was sie wollen, und sie können die Stunden schreiben. Ne? Ist ja auch ein großer Fertigungsbetrieb. Auch in der Fertigung darf jeder 2 Stunden lang einfach sich YouTube-Videos angucken oder irgendwo anders hingehen, um halt jetzt was zu machen. Also das ist zwar jetzt nicht so unsere Idee, Lernen ist Arbeiten und Arbeiten ist Lernen, ne? Aber so eine Übergangsphase, das mal genau abzugrenzen und zu sagen, ja, reservier dir Zeit fürs Lernen, finde ich schon mal ganz gut. Und ja, auch für all diejenigen, die das nicht offiziell so gesagt kriegen, aber ihren Arbeitstag selber einteilen können. Da gab es so eine Frage mal, steht bei euch Lernzeit im Kalender? Wenn nicht, findet Lernen noch nicht statt. Logisch, ne? Auch da muss für jeden Einzelnen klar sein, ich selber muss mir auch vornehmen, mir Zeit zu reservieren für meine Weiterentwicklung. Wenn ich es nicht tue, werde ich mich nie weiterentwickeln. So, also mal, aus Rahmenbedingungen, ja.
Und das, was du jetzt so alles sehr überzeugend formulierst, ist jetzt für mich nochmal so die Rückfrage damit verbunden, bist du jetzt ein einsamer Vordenker? Oder ist das jetzt nicht nur Konsens innerhalb eurer Corporate Learning Community mit, ich glaube, 3000 Unternehmen sind daran beteiligt? Oder ich mache das jetzt nur mal in einer Xing-Gruppe fest, ich weiß nicht, wie groß die Community selbst ist. Oder sind da jetzt eben auch 1% Unternehmen, die extrem aktiv sind, 9%, die irgendwie so mitgestalten und 90%, die Das ist ja so die alte Regel, nicht? 90-9-1. Und ja. 90% Unternehmen, die sagen, ach, das würde ich auch gern machen, aber ich kann es nicht, ich darf es nicht, ich will es nicht.
Ja, also man muss nochmal vorsichtig sein. In der Community sind Menschen und was die sagen, ist nicht immer das die Unternehmensmeinung, sondern es sind ganz viele dabei, die sagen, hey, ich würde ganz gerne, wie macht ihr es denn, wie kann ich es denn hier bei mir in meinem Unternehmen bewegen?
Das meine ich ja, das sind dann die 90%, nicht, die eigentlich gerne würden, aber nicht können.
Ja, ob man diese 1, 9, 10 Regel auch auf darauf übertragen kann, weiß ich nicht so richtig. Aber ja, es gibt eine Reihe von Unternehmen, die sich noch absolut sperren, die sagen, Lernen muss so von außen angeleitet stattfinden, wie wir es bisher gewohnt sind, wie wir es jahrhundertelang machen eigentlich. Und andere, die immer mehr merken, ja, Lernen ist eigentlich was ganz anderes, als wir es bisher machen. Also da ist eigentlich die 70-20-10-Initiative sehr hilfreich gewesen, die ja sagt, dass 90% des betrieblichen Lernens ohnehin selbst gesteuert stattfinden und nur 10% irgendwie so als formale Trainings stattfinden. Und diese Erkenntnis, die geistert eigentlich in allen Unternehmen in der Zwischenzeit. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, heißt es ja, dass alle Mitarbeiter absolute Meister darin sind, sich etwas selber beizubringen. Und wenn die das alle selber können, dann sollten wir ihr den Rahmen dafür setzen, dass die das noch ein Stückchen ausbauen. Und bisher geben wir eigentlich alle Energie und allen betrieblichen Aufwand in die 10%. Und die 90% werden überhaupt nicht unterstützt, sondern das ist immer Sache der Mitarbeiter. Aber wenn da das große Lernen stattfindet, dann sollten wir unser Augenmerk eigentlich auf die 90% richten. Nicht, um sie jetzt formal zu gestalten, aber um es zu erleichtern, um den Rahmen dafür zu setzen. Und das fängt schon bei der Lernzeit an. Wenn ich gar keine Zeit fürs Lernen gebe, weil die Leute alle die ganze Woche lang voll eingeplant sind in irgendwelchen Projekten, dann ist natürlich klar, dass das nicht stattfinden wird, ne? Also ich muss da auch das Signal setzen, sowas machen zu können. So, und in den Unternehmen ist das auch sehr unterschiedlich. Da gibt es Abteilungen und kleine Organisationseinheiten, die sind da weit vorne und andere nicht. Es hängt auch dort von den Führungskräften ab. Also man kann kaum sagen, dass es so durch so ein ganzes Unternehmen geht. Wobei auch die CEOs, zum Beispiel der CEO von Bosch, hat ja sehr deutlich gesagt, dass Lernen eigentlich die Zukunftsfähigkeit ist, die das Unternehmen, dem Unternehmen das Überleben rettet, ne? Also von daher, aber zwischen dem, was immer gesagt wird und wie es gehandhabt wird, ist immer ein großer Unterschied, ne? Also das ist auch eine Frage von Kultur, wie denn die anderen Führungskräfte das alle sehen und dementsprechend braucht es viele, die vormachen, hey, das geht wirklich und wir können unseren Mitarbeitern vertrauen, dass sie selber wissen, was für sie richtig ist. Was übrigens auch sehr wirtschaftlich ist, ne? Wenn man sich mal unsere Seminare so anschaut, die Anbieter wollen immer möglichst viele ins Seminar haben, damit die Teilnehmerzahl stimmt und damit werden die Zielgruppen möglichst groß definiert, damit möglichst viele sich dafür auch anmelden. Damit wird aber die Treffgenauigkeit zu den Bedarfen eines jeden Individuums sehr klein. Das heißt, ich gehe mal davon aus, es ist so 30% eines Seminars sind für die meisten im Seminar interessant. Die restlichen 70% brauchen sie nicht oder wussten sie schon. So, und mit diesem Wirkungsgrad arbeiten wir bisher. Und wenn wir das individualisieren, also den Leuten überlassen, wo sie einsteigen und bis wohin sie gehen, dann ist das, glaube ich, sehr viel effektiver, als wenn wir das immer alles von außen steuern. Und diese Erkenntnis, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, dass die alle auch wirklich so sehen.
Weil technisch sind wir ja eigentlich so weit, nicht? Das ganze Thema Personalisierung im Lernen, Lernpfade, das ist ja heute gar kein Hexenwerk mehr. Da brauchen wir nicht keine KI für. Das ist ja alles Datenbank gesteuert, ohne weiteres möglich.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Keine Datenbank weiß, was ich für ein Vorwissen habe. Keine Bank weiß, wo ich hin will.
Nein, das stimmt, aber Technologie ist ja, ich will das jetzt nur dieses Zauber KI da nicht reinbringen. Technologie kann ja sehr einfach messen. Das passiert ja heute auch, ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel bei Zalando, nicht? Das ist ja einfach nur ein datengesteuertes Unternehmen. Das heißt, dort wird ja nicht abgefragt, der Kunde wird ja nicht gefragt, wie alt bist du, wo wohnst du, welches Geschlecht bist du, sondern es wird einfach beobachtet, welche Artikel er sich anguckt. Und daraus wird ein Profil erstellt. Und das Gleiche, diese Profilierung. und damit die verbundene Möglichkeit der Segmentierung, das lässt sich ja auch auf Lernprozesse umsetzen. Da brauche ich keine KI für. Das ist ja mal das so ein bisschen, wo jetzt alle sagen, ah, KI, KI. Da ist schon sehr viel möglich.
Also da bin ich anderer Meinung. Ja, da wird viel möglich, aber das ist die falsche Richtung. Also ich sehe es zum Beispiel, für mich ist Twitter das Learning-Tool überhaupt. Das kann man andererseits auf einer Stelle noch mal ein bisschen ausführen. Und mich ärgert maßlos, dass Twitter, wie alle anderen sozialen Medien auch, mir mit einem Algorithmus die relevanten anzeigen und ich immer wieder umstellen muss, ich will alle sehen. Denn natürlich gucken die, was ich bisher angeguckt habe und wo ich darauf reagiert habe oder sowas. Aber das soll mich nicht leiten. Entwicklung bedeutet, ich will auch überrascht werden von Dingen, von denen ich gar nicht weiß, dass es sie gibt, um selber entscheiden zu können, ey, das ist aber interessant oder müsste dranbleiben, das ist die Zukunft oder so. Ne? So, und das schalten wir alles aus, wenn wir immer nur gucken, womit interessieren sich die Leute und was müssen wir ihnen vorschlagen. Ich glaube, Individualisierung ist heute wirklich Individualisierung der Person. Also die Person selber muss entscheiden können, was sie konsumieren will oder was sie sich erarbeiten will und wo sie ansetzen will. Das heißt für uns eher, wir müssen sehr viel modularisieren, dass wir sagen können, hier, da ist eine Übersicht und du musst nicht am Anfang einsteigen, du kannst doch bei Modul 5 einsteigen, wenn dich das Thema interessiert. Das Modul muss kurz und knapp sein, sodass man sagen kann, okay, habe ich jetzt verstanden, ich überspringe jetzt die nächsten drei und dann mache ich da wieder weiter. Und das würde ich nicht einer KI überlassen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen selber steuern sollten.
Na, dann ist ja gut, dass wir an einer Stelle nicht im Konsens sind, weil ich das eben doch anders sehe und auch Twitter ist ja ein super Beispiel von dir. Natürlich hatten wir alle den zum Teil im rechtlichen Eindruck, dass wir in der Blase sind, dass wir nur das kriegen, was unsere Community, unsere Peers interessiert, aber umgekehrt, wenn es diesen Algorithmus nicht gäbe, der im Übrigen darauf basiert, dass man dir frischen Stoff reinmischt, dann hättest du eben pro Tag 1 Milliarde Objekte, die auf dich einprasseln würden und damit kann dann auch niemand mehr umgehen. Insofern sind die Algorithmen schon berechtigt. Aber wo natürlich dann die große Chance auch im Unternehmen besteht, ist natürlich dann wieder der Sharing-Aspekt, nicht? Dass sich eben dann die Menschen untereinander wiederum Lernschnipsel empfehlen und zuwerfen und da natürlich dann auch wieder eine hohe individuelle Relevanz entsteht. Aber ich würde ganz am Ende, weil wir sind schon extrem fortgeschritten mit der Zeit, noch eine Zielgruppe kurz ansprechen mit dem Stichwort Onboarding, diejenigen, die es in das Berufsleben starten und in die Unternehmen reinkommen. Das ist ja wirklich eine gebeutelte Generation. Wir erleben es hier selbst bei uns in der Agentur, dass neue Kollegen völlig frustriert sind, dass sie in ihr Berufsleben starten und keine Mitarbeiter, keine Kollegen sehen und alles findet digital statt. Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie stark, wo kann digitales Onboarding sinnvoll eingesetzt werden? Aber wo sind auch Grenzen und ist das auch ein Aspekt, den ihr in eurer Community irgendwie schon so aktiv behandelt?
Ja, es gibt einige, die schon ein paar Diskussionen darüber angeregt haben, weil es natürlich vielen auf den Nägeln brennt. Wie machen wir Onboarding? Übrigens auch, wie verabschieden wir Mitarbeiter, ohne dass wir sie sehen? Ne? Das gleiche Thema. Ich habe so den Eindruck, das ist auch eine Frage von Übergangsphase. Ich glaube, dass man Onboarding, wenn man es online macht, und zwar nicht wieder auf einen Tag beschränkt, sondern wenn man das über einen Zeitraum verteilt, sogar viel intensiver sein kann. Also Beispiel ist, ich bin ja viel im Internet unterwegs und ich kenne im Internet jede Menge Leute, die ich gut kenne, ohne sie jemals gesehen zu haben. Das heißt, ich fühle mich in bestimmten Communities sehr wohl und fühle mich total integriert. Und wenn man sich dann das erste Mal sieht, dann denkt man, oh, wir kennen uns ja schon ewig. Ne? So, also das ist ja auch eine Art von Onboarding. Wenn es üblich ist, dass man sich ohnehin online mehr austauscht, dann wird der Onboarding-Prozess wahrscheinlich schon 4 Wochen vorm Eintritt ins Unternehmen oder noch früher anfangen und nicht enden mit dem, dass man da ist, sondern der geht noch ein Jahr lang weiter, sodass man praktisch auch in dem Unternehmen mit all den Leuten gut verbunden ist, auf eine ja halb private Ebene, als viel besser verbunden, als wenn man einmal dahin kommt, überall durchgeführt wird und dann sich innerhalb von 3 Tagen das ganze Unternehmen eigentlich merken muss. Ne? Also ich glaube, auch da ist ein Vorteil, wenn wir es nur richtig angehen und mal weggehen von der Idee, es muss alles in kurzer Zeit passieren, sondern es wirklich über eine Zeit strecken, dann hätten wir damit sogar ein besseres Onboarding als bisher.
Ja, wir sind bei fast 45 Minuten. Zeit für einen kurzen Ausblick vielleicht von deiner Seite. Was siehst du für 2021 kommen? Vielleicht auch, was wünschst du dir? Wie hoffnungsvoll bist du? Magst du das mal kurz, so deine Vision vielleicht? Wir sind ja jetzt sowieso in einem Jahresrückblick 2020, jetzt gucken wir mal nach vorne.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass jetzt ganz viele Menschen in der Weiterbildung Experimente machen werden, weil sie feststellen, oh, da geht ja sehr viel mehr online. Also ich erwarte mir eigentlich einen Schub in Richtung besseres Image von Online-Weiterbildung, weil jetzt festgestellt wird, Mensch, da haben wir doch einige Dinge, die wir sonst gar nicht realisieren können. Also fängt schon damit an, wir kriegen eine größere Zielgruppe zusammen online. Ne? Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Wir können online Leute erreichen zu Zeiten, die wir in der Präsenz nicht realisieren konnten. Ne? Wir können auch mal sagen, eine Stunde kommt man online zusammen. Wir würden nie eine Stunde alle irgendwie an einem Ort zusammenkriegen, weil jeder sagt, lohnt sich die Anfahrt nicht, selbst wenn es in der gleichen Stadt ist. Und insofern freue ich mich eigentlich auf 2021, weil ich so den Eindruck habe, ich sag mal, 50% der Learning Professionals sind am Experimentieren jetzt und sehen Vorteile. Die restlichen 50% werden vielleicht am Jahresende weniger sein. Aber wenigstens gibt es jetzt eine Aufschwung, glaube ich. Ja. Und wir in der Corporate Learning Community werden uns im nächsten Jahr das Thema, wir haben also Jahresthemen, im letzten Jahr war es das Jahresthema Lernräume gestalten, passte übrigens ganz gut, wir haben uns das ja noch vor der Pandemie vorgenommen und nächstes Jahr wird so sein, Wissen teilen ist Macht. Also so, wie können wir eigentlich dieses Thema Wissen teilen selber praktizieren und wie können wir andere motivieren, ihr Wissen auch anderen mit anderen zu teilen, denn das hat, glaube ich, ganz viel mit Lernen zu tun. Also wenn ich öffentlich mein Wissen bereitstelle, dann muss ich es formulieren, dann muss ich sicher sein, dass es stimmt. Dann werde ich mehr drüber nachdenken, als wenn ich mir selber irgendwo aufschreibe. Und insofern hat es 2 Effekte. Einerseits die Entwicklung von Menschen wird dadurch gesteigert und die anderen haben auch noch was davon.
Ja, Wissen teilen, in diesem Kontext auch danke für deinen Input. Das ist ja auch geteiltes Wissen. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Prep 2021.
Ja, danke, Dankeschön. Andreas.
Ja, das war unser heutiges Gespräch mit Karl-Heinz Pape von der Corporate Learning Community. Ihr findet die Community im Netz, vor allem unter Xing. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen, dort einzutreten und mitzumachen. Und gleiches gilt natürlich auch für unsere Upskill-Events. Gerade die Upskill Brain Lunches finden ja wöchentlich statt und ihr könnt euch auf der Webseite upskill-konferenz.com dort kostenfrei anmelden. Viele Grüße aus Berlin.
Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.